Ja, Herr, möchte bitten, dass du unsere Herzen öffnest, immer wieder für das, was du uns sagen willst, und dass wir ehrlich und offen hinhören können. Ich möchte auch heute um deinen Segen bitten, Herr, ja, dass wir etwas mitnehmen dürfen aus dem, was in deinem Wort steht. Amen. Einen schönen guten Morgen. Wir haben heute sehr viel gehört von der Verfolgung von Christen in der ganzen Welt und unsere heutige Geschichte, und vielleicht ist uns das nützlich, das im Kopf zu behalten, spielt genau in so einem Umfeld. Israel hat noch keinen König, es sind verschiedene Richter, die immer wieder versuchen, Ordnung, Struktur, Gerichtsbarkeit, Gerechtigkeit ins Land zu bringen, aber im Großen ist es alles sehr lose strukturiert und rundherum ist das Land auch bewohnt von Philistern, die diesen Christen nicht wohlgesinnt, den Juden nicht wohlgesinnt sind. Entschuldigung. Aber die Situation kann man sich durchaus vorstellen wie in einem dieser Länder, das wir heute beschrieben haben, in dem keiner besondere Freude hat, dass sich dort das Volk Gottes breit gemacht hat. So würde ich es einmal zusammenfassen. Und heute haben wir einen interessanten Abschnitt und immer wieder bei diesem Abschnitt ist mir das Bild von so einem riesigen, großen, mit tausenden von Containern beladenen Frachtschiff eingefallen, das über das Meer schippert. Warum? Wenn mir heute vorkommt, ich bin falsch unterwegs mit dem Auto, und ich fahre so meine 50, 60 Sachen und ich bremse kurz ab und drehe um, dann genügt mir eine etwas breitere Straße mit dem Auto. 50, 60 Sachen auf dem Wasser mit einem Schnellboot ist schon eine andere Sache. Ein Schnellboot ist nicht viel länger als mein Auto, fährt vielleicht auch 50, 60 Sachen, bis das gewendet hat. Ja, das braucht einen anderen Wendekreis. Das braucht schon viel mehr Zeit. Und man weiß, dass diese Kolosse, die da am Meer unterwegs sind, da ist ja genug Platz, unglaubliche Zeiten haben, wenn sie abbremsen müssen, eine Kurve drehen müssen und vielleicht umdrehen müssen. Die brauchen viele, viele Kilometer, um überhaupt dann sozusagen so ein Manöver machen zu können. Und so ungefähr dieses Bild ist mir immer wieder in den Sinn gekommen, wenn ich heute diesen Text mit euch bespreche. Wir werden dann noch genau anschauen, warum. Wir sind ja im Buch Samuel unterwegs und haben uns vorgenommen, das gemeinsam durchzulesen. Und wir sind heute im Kapitel 6, werden Vers 13 bis zum Anfang von Kapitel 7 anschauen. Und bevor wir das genauer machen, ist es noch einmal wichtig, dass wir uns ein paar Ereignisse in Erinnerung rufen, die vorher waren. Wir haben bisher gehört, dass die Biografie von Samuel und dass er ein großer Richter und Prophet war in Israel. Aber wir sind jetzt eigentlich mitten in einer Phase, wo diese Bedrängnis, von der ich vorher gesprochen habe, ganz massiv zugenommen hat. Es kommt ständig zur Auseinandersetzung, zu kriegerischen zwischen den Philistern und den Israeliten. Es gibt große Kämpfe, es gibt richtige Schlachten, die da geschehen, es gibt kleinere Gemützel. Es geht wirklich darum, wer die Vorderhand im Land gewinnt. Und im Zuge dessen kam es auch zu einer großen Auseinandersetzung. Und Israel hat dann nicht sehr gut ausgeschaut und hat gesagt, hey, wir haben ja die Bundeslade Gottes, das wird für die heutige Geschichte nämlich interessant sein, und die schnappen uns jetzt, weil Gott wohnt in dieser Lade und Alter, was soll uns da noch passieren? Was kann uns passieren, wenn wir diese Lade haben? Wir ziehen in den Krieg, Gott ist mit uns und die Philister haben keine Chance mehr. Gekommen ist es anders, wir wissen, das Heer Israels wurde vernichtend geschlagen. Die Lade wurde weggenommen und die Philister haben sie mitgenommen, haben sie in einen ihrer Tempel hineingestellt und dort hat Gott dann auch so gewirkt durch Krankheit, durch Schwierigkeiten, auch durch Zerstörung des Gottesbildes in diesem Tempel, das die dort aufgestellt haben, dass sie die Lade wieder freiwillig rausgerückt haben. Das war der Abschnitt, den der Werner jetzt besprochen hat. Und heute schließen wir dran an und werden dann etwas Interessantes noch hoffentlich hören. Wichtig war auch, die haben jetzt nicht einfach die Lade zurückgetragen, sondern die Philister waren schon ein bisschen unsicher und haben sich gedacht, wie machen wir das? Wie können wir wirklich herausfinden, ob es sozusagen der Wille der Götter ist oder des Gottes Israels in dem Fall? Die waren ja von der Religion ein bisschen anders unterwegs, aber wie können wir das herausfinden? Na, und die haben so Opfergaben bereitet aus Gold und haben die da mit der Lade dazugegeben, haben die Lade auf einen Wagen raufgegeben und haben davor säugende Kühe gespannt. Ist das wichtig? Ja, weil die Kälber hat man nämlich weggegeben. Und wo rennt normal eine Mutterkuh hin? Zu den Kälbern wieder zurück. Und man hat das quasi wie ein Orakel gesehen. Wenn sie nicht zurückgehen zu den Kälbern, sondern dorthin gehen nach Israel, dann ist das ein sicheres Zeichen, dass sie nicht ihrem Instinkt folgen, sondern dass Gott hier die Hand im Spiel hat und diese Kühe lenkt. Und tatsächlich sind sie nicht zurückgekehrt zu den Kälbern. Sie haben zwar furchtbar gebrüllt, wie man liest im Text, aber das ganze Gespann ist Richtung Israel gefahren, dort, wo die Israeliten gewohnt haben. Und dort ist es dann wieder angekommen. Und die fünf Fürsten dieser Philister sind ein bisschen nachgegangen und haben geschaut, was passiert da? Was passiert weiter? Und da sind wir jetzt in unserer Geschichte. Und das schauen wir uns jetzt an. Und da heißt es eben, dass man diesen Wagen aufgesetzt hat und der ist dann losgefahren und bei Bet-Schemesh ist dann die Lade zum Stillstand gekommen. Da heißt es, und die von Bet-Schemesh ernteten gerade den Weizen in der Niederung und als sie ihre Augen erhoben und die Lade sahen, freuten sie sich, sie zu sehen. Na klar, die ist weg gewesen, jetzt ist sie wieder da. Die Freude ist riesengroß. Und der Wagen kam auf das Feld Josuas des Betschemiters und stand dort still. Und dort lag ein großer Stein. Und sie spalteten das Holz des Wagens und opferten die Kühe dem Herrn zum Brandopfer. Und die Leviten nahmen die Lade des Herrn herab und das Kästchen, das daneben stand, in dem die goldenen Gegenstände waren, die goldenen Gegenstände, die man quasi als Sühneopfer von den Philistern mitgegeben hat. Die haben so Beulen und Springmäuse gießen lassen, weil die an der Pest gelitten haben. Und die goldenen Gegenstände und stellten sie auf den großen Stein. Und die Männer von Bet-Schemesh opferten dem Herrn am selben Tag Brandopfer und schlachteten Schlachtopfer und die fünf Fürsten der Philister sahen zu und kehrten an demselben Tag nach Ekron zurück. Das heißt, soweit könnte man denken, Ende gut, alles gut, Lade wieder zurück, feine Sache. Man muss dazu sagen, dass Bet-Schemesh eine Levitenstadt war. Die Leviten, der Stamm der Leviten, hatten ja das Priesteramt über und waren in verschiedenen Orten konzentriert, haben die gewohnt, aber an unterschiedlichen Orten in Israel. Und dort kommt es hin eigentlich, wo man sagt, ja, eine Stadt, wo viele Priester sein müssen, wo das alles gut funktioniert und sie opfern da. Ja, und wie geht's weiter? Die goldenen Gaben werden dann nur beschrieben. Das sind die goldenen Beulen, die die Philister dem Herrn als Sühnegabe entrichteten. Für Ashdod eine, für Gaza eine, für Aschkelon, für Gat und für Ekron eine. Und die goldenen Springmäuse nach der Zahl aller Städte der Philister unter den fünf Fürsten von der befestigten Stadt bis zum offenen Dorf. Und Zeuge ist der große Stein, auf den sie die Lade des Herrn stellten, der bis zum heutigen Tag im Feld Josuas des Bet-Schemiters liegt. Also der ist lange auch als Zeichen dort gestanden. Jeder, der in Israel diese Geschichte überprüfen wollte, konnte dorthin gehen und sagen, ja, das war der Stein, da ist das ereignet. So, aber es ist ja noch nicht aus, es geht dann weiter. Und der Herr, also Gott, schlug die Leute von Bet-Schemesh, weil sie sich der Lade des Herrn, die Lade des Herrn angeschaut hatten, und schlug im Volk 70 Mann. Da trauerte das Volk, weil der Herr das Volk so schwer geschlagen hatte. Und die Leute von Bet-Schemesh sagten: Wer vermag vor dem Herrn, diesem heiligen Gott, zu bestehen? Und zu wem soll er von uns hinaufziehen? Und sie sandten Boten zu den Bewohnern von Kirjat Jearim und sagten: Die Philister haben die Lade des Herrn zurückgebracht. Kommt herab, holt sie zu euch hinauf. Und die Männer von Kirjat Jearim kamen und holten die Lade des Herrn hinauf. Und sie brachten sie in das Haus Abinadabs auf dem Hügel, und sie heiligten seinen Sohn Eleazar, um über der Lade des Herrn zu wachen. Und es geschah, dass von dem Tag an, da die Lade in Kirjat Jearim blieb, eine lange Zeit verging. Es wurden 20 Jahre und das ganze Haus Israel wehklagte hinter dem Herrn her. Schauen wir uns das einmal bis daher an. Ja, eigentlich eine komplizierte Geschichte. Komisch. Zuerst sagt Gott: Ich bin mit euch unterwegs, ich wohne in dieser Lade. Dann ziehen die Israeliten mit dieser Lade los. Die Lade wird weggenommen. Dann haben die Philister dort auch kein Glück mit dieser Lade. Dann kommt sie wieder zurück. Alle freuen sich, Brandopfer, alles scheinbar richtig gemacht. Dort werden dort Leute krank. Dann schickt man sie wieder weiter und dort wird keiner krank und es passt. Eigentlich eine komplizierte, komische Geschichte. Kennt sich Gott aus, was er will oder nicht will? Oder wie können wir das verstehen? Aber wenn wir genau hinschauen, gibt es einen interessanten Schlüssel. Weil es schaut von außen her wie so ein Hin und Her aus, an Ereignissen, und einmal passt es, einmal passt es nicht. Aber ich denke, der Schlüssel ist: die oberste Priorität, wenn wir diesen Text betrachten, hat immer die Souveränität Gottes. Und Gott lässt sich seine Souveränität nicht nehmen. Er lässt sich seine Heiligkeit nicht nehmen. Er lässt sich seine Souveränität nicht nehmen. Und er will zeigen, dass er der Schöpfer aller Dinge ist. Er will zeigen, dass er für die Menschen zwar da ist, aber sich nicht von den Menschen gebrauchen lässt und sich nicht von den Menschen gängeln lässt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Und wenn wir diesem Prinzip folgen und den Text so anschauen, dann erkennen wir plötzlich, warum die Ereignisse so kommen, wie sie hier beschrieben sind. Zum einen hören wir immer wieder in dem Text, dass Israel nicht wirklich im Herzen mit Gott unterwegs ist. Und wenn sie bei diesem Kampf die Lade Gottes herausholen aus dem damaligen Heiligtum, wo sie nach der Landnahme hingebracht wurde, in Silo war das, wo auch Samuel groß geworden ist, wie sie die rausgeholt haben und gesagt haben: Jetzt kann uns nichts mehr passieren, da haben sie diesen lebendigen Gott, der ihnen diese Beziehung angeboten hat, mit dem sie eigentlich in einer engen Verbindung stehen sollten, sie haben ihn eigentlich zu einem Götzen degradiert. Im Prinzip war es nichts anderes als sozusagen so ein Zauberding, das ich mitnehme. Ja, wie so ein Götze, der so, wo eine magische Kraft ausgeht. Und den nehme ich mir einfach mit ins Schlachtfeld und dann wird es schon. Und das, sagt Gott, das ist nicht das, was ich von euch erwarte. Ich bin schon mit euch. Und ich werde mit euch in den Kampf ziehen. Aber redet vor mit mir. Schaut, dass bitte die Beziehung mit mir in Ordnung bringt. Ihr könnt mir nicht einfach quasi in diese Kiste einsperren. Ich bin nicht ein Gefangener in dieser Kiste. Dass ich quasi Wohnung bezogen habe in dieser Lade, in dieser Kiste, ist von mir ausgegangen. Das ist ein Entgegenkommen. Ich bin dort, damit ihr einen Platz habt, wo ihr hinkommen könnt, damit ihr etwas habt, wo ihr mich finden könnt, damit ihr was zum Anschauen und Angreifen habt. Im Grunde ist es die Vorwegnahme von dem, was uns in Jesus begegnet. In Jesus ist auch Gott, hat eine Form angenommen, damit wir Gott besser erkennen können. Aber Gott lässt sie nicht gängeln. Und er sagt, ich bin kein Gefangener der Kiste. Könnt ihr mir nicht davon tragen mit der Kiste, so wie es euch passt. Und glauben, da geht jetzt die Zauberkraft aus und dann marschieren wir so durch die Heerscharen der Philister und die fallen links und rechts um. So geht's nicht. Na, und die Lektion hat er den Israeliten gelernt. Aber natürlich geht es auch nicht, dass er in irgendeinem fremden Tempel steht und auch dort hat er seine Kraft und Macht gezeigt und hat gesagt, ich bin ein souveräner Gott, ich lasse mich aber auch von den Philistern nicht davon tragen. Und dann kommt die Lade zurück. Also das ist sicher ein großer Schlüssel, wenn wir diesen Text verstehen wollen. Und wie ist das bei der heutigen Geschichte? Warum werden da plötzlich die Leute krank? Man sollte doch eigentlich glauben, die Rückkehr dieser Lade und damit ist alles wieder in Ordnung. Ist ein toller Ausgang. Ich brauche mich nimmer jetzt Sorgen, die Lade ist wieder da, Israel ist rehabilitiert und es ist alles gut. Aber wir lesen dann im Text, die Lade ist zurück und eine lange, lange Zeit, 20 Jahre, jammert das Volk, dass es sich vernachlässigt fühlt, dass es irgendwie mit Gott nicht zurechtkommt. Ja, sie haben ihre Lektion gelernt. Sie haben nicht mehr einfach die Lade geschnappt und sind damit spazieren gegangen. Und auch dort, in Bet Shemesh, gab es wahrscheinlich einen respektlosen Umgang. Denn Gott ist nicht einfach ein Gott, der launisch ist, der heute sagt, ja, heute gefällt mir das und lass einmal 70 Leute sterben und morgen bin ich besser aufgelegt. Ach, da mache ich dann nichts, sondern es geht schon auch darum, wie gehe ich dorthin. Fahre ich nach Mariazell, um mir eine große, schöne Kirche anzuschauen oder was mache ich dort? Oder gehe ich zu dieser Lade, weil ich einfach eine Sensation sehen will? Oder ich kann es schwer sagen, das wird nicht beschrieben, es wird nur gesagt, dass die Lade angeschaut wurde. Und die Lade war normalerweise im hintersten Raum des Tempels und nur wer absolut heilig war, durfte sich dem nahen zu einer bestimmten Zeit mit einem sozusagen ganz festgesetzten. Und das war nicht so, dass man einfach hingegangen ist und hat gesagt, so, jetzt bin ich da. Die Heiligkeit Gottes ist unglaublich. Es war sogar so, wie die Israeliten von Ägypten ausgezogen sind, dass die Lade, wenn sie mittransportiert wurde, auf dem Weg abgedeckt war. Und wir wissen nicht ganz genau, was die Beweggründe waren, warum die Leute dann so zur Lade gekommen sind und was sie dort gesehen oder nicht gesehen haben oder sehen wollten. Aber wir dürfen schon davon ausgehen, dass es sicher nicht im Sinne Gottes war und Gott auch hier gesagt hat, okay, ich wünsche mir von euch einen anderen Umgang mit mir. Bitte schaut, dass ihr die Dinge in Ordnung bringt. Und gut, dann steht die Lade, wird dann weitergeschickt. Man sagt, okay, wir kommen mit dem nicht zurecht. Also das, und sie schicken es weiter. Abinadab war auch ein Levit, wie wir später lesen können, und in seinem Haus stand es und da wurde sie bewacht. 20 Jahre, irgendwie so, hören wir. Gut, Was hat Israel gemacht? Sie sind da gestanden. Es geht nicht aus dem Text hervor, aber ich habe nicht den Eindruck, dass man dort hingefahren ist und Tempeldienst verrichtet hat oder sowas wie einen Gottesdienst gemacht hat. Man hat sie bewacht, aber im Grunde war es so, dass die Ladehalter herumgestanden ist. Und sie haben zwar ihre Lektion gelernt, aber im Grunde war es eine unglaubliche geistliche Dürre, die zu dieser Zeit geherrscht hat. Und man hat fast den Eindruck, dass es sowas ist wie ein Selbstmitleid, das da aufkommt. Ma, Gott hat uns vergessen, es ist echt alles so. Ah. Und er will uns nicht mehr, und 20 Jahre herumgesumpere, wenn ich das jetzt einmal so sagen darf. Ich meine, aus gutem Grund, die Situation dort war sicher nicht einfach. Also ich möchte es nicht herunterspielen. Die hatten schon ihre Bedrängnis und die hatten schon ihre Schwierigkeiten. Aber scheinbar, diese Wende zu schaffen und wieder zu Gott zurückzukehren, es war fast wie einer dieser riesigen Frachter, die da unterwegs sind, von denen ich gesprochen habe. Und wir lesen dann in den nächsten Abschnitten, das wird auch Teil der nächsten Predigt sein, das überlappt sie ein bisschen, dass sie dann zu Samuel gehen und sagen, was soll man machen? Was soll man machen? Und Samuel sagt, haut endlich einmal eure ganzen schäbigen Götzen weg. Geht's wirklich wieder einmal zu diesem einen Gott und vergesst alles andere rundherum. Die Leute haben zwar behauptet, wir sind das auserwählte Volk Gottes, und darum gefällt mir der Abschnitt, den du so gelesen hast aus dem Petrusbrief, wir werden uns dann gleich wieder geben und nur mal anschauen. Die haben immer gesagt, wir sind das auserwählte Volk Gottes, super. Aber irgendwie die Treue und die Hingabe zu Gott, die mit dieser Auserwählung eigentlich verbunden sein sollten, die war nicht da. Man muss sich das so vorstellen wie, ich will zwar alles haben und auserwählt und da geht einer vor mir her, knuff, knuff, knuff und räumt mir alle Hindernisse aus und alle Steine aus dem Weg und ich brauche nur hinten fein, im feinen Zwirren, hinten nachgehen und so hab's schön. Und so funktioniert Auserwählung nicht. Die wurden auch nicht auserwählt, weil sie so toll waren, sondern die wurden auserwählt durch die Gnade Gottes. An Israel soll und auch an uns, und das ist auch ganz wichtig, soll die Gnade Gottes sichtbar werden. Da soll das sichtbar werden, wie großartig Gott mit den Menschen umgeht, wie gnädig er ist. Es soll irgendwie auch im Leben sichtbar werden, dass wir dankbar sind für Gott. Nicht, dass wir uns durch die Dankbarkeit was verdienen können, das haben wir eh schon ein paar Mal gehört, aber trotzdem, ich würde einmal sagen, was ich in meinem Herzen habe, sollte doch auch irgendwie nach draußen dringen. Und wenn ich wirklich mit Vertrauen und Freude auf Gott schaue, dann sollte doch draußen auch wer was merken davon. Und auserwählt heißt nicht, du bist jetzt auserwählt und brauchst dich um überhaupt nichts mehr kümmern, und du kannst tun, was du willst und du kannst mit mir umgehen, wie du willst. Sondern auserwählt heißt auch, das mit Demut und Freude und Hingabe und mit entsprechendem Respekt zu machen. Und ich denke, dieses Prinzip hat sich nicht geändert. Wir brauchen nichts zu tun, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Aber es ist trotzdem so, dass was rundherum passiert, was wir mit Gott erleben oder auch nicht erleben, was uns zugesteht oder versagt im Sinne von nicht zugesteht, das ist trotzdem auch abhängig, wie wir die Beziehungen leben zu Gott und wie wir auch in dieser Beziehung bleiben und mit welcher Innigkeit wir drinnen bleiben. Und ja, wie schaut das aus? Wenn wir diese Geschichte hernehmen, können wir uns gerne fragen, ja, Wie gehen wir damit um? Persönlich, in der Gemeinde, ja, auch in der Gesellschaft vielleicht. Hat jetzt nicht unmittelbar zu tun, aber wir sind auch Teil dieser Gesellschaft. Wie ist die Gesellschaft in diesen Fragen unterwegs? Und das ist eine für mich spannende Frage. Und ich möchte uns einfach auch ermutigen, nicht unbedingt wie ein Containerschiff unterwegs zu sein, sondern wo wir wirklich merken, es tut uns gut, wieder in die Gegenwart Gottes zu kommen. Dass wir auch dafür beten, dass wir diese Wände ein bisschen flotter schaffen, ein bisschen eleganter schaffen, dass wir besser mit einem PKW unterwegs sind als mit einem riesigen Frachterschiff. Ja? Und ist nicht immer ganz so einfach. Und ich möchte noch einmal den Vers vorlesen. Ihr aber, den der Fritz gehabt hat aus 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, bitte zum Besitztum, nämlich für den Herrn, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Ja, wir sind auserwählt und das war Israel damals auch. Und zwar zu einem königlichen Priestertum vor der Welt. Berufen, eine heilige Nation zu sein. Aber ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugend dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Das war eigentlich die Aufgabe Israels. Und das ist unsere Aufgabe. Und ich denke, das ist es eigentlich, und darum freut mich das, dass du das auch noch vorgelesen hast, das ist es eigentlich, wo ich sage, das soll unser Beweggrund sein. Wenn wir merken, dass wir das nicht mehr mitnehmen in unser Leben, wenn wir das nicht mehr spielen können, weil wir emotional verarmt sind Gott gegenüber oder weil wir nicht mehr so auf ihn hinschauen können mit dieser Hingabe, dann sollte man wirklich schauen, schnell die Beuge zu machen. Dann sollte man wirklich schauen, dass man möglichst schnell und elegant das Ruder herumreißen. Persönlich, in der Gemeinschaft, in der Gemeinde und sofern es uns zugedacht ist, auch in unserem Wirken in der Gesellschaft. Gemeinde und die Hingabe Gottes hört nicht in der Gemeinde auf. Sie wirkt weiter in der Familie, im Freundeskreis, im Dorf, wo ich lebe. Sie wirkt weiter in der Arbeitswelt, überall dort. Und das wünsche ich mir. Und wünsche ich mir auch für mein Leben, dass das wieder besser gelingt. Es ist nicht so, dass ich hier stehe mit dem Anspruch oder mit dem erhobenen Zeigefinger, was die anderen so machen sollen. Wenn es einen Zeigefinger gibt, der erhoben ist, dann gilt er genauso für mich. Also es ist etwas, wo, ja, wo wir alle drauf achten müssen. Und wo ich mir auch im Zuge der Predigt gedacht habe, ja, nicht schlecht, wieder mal dran erinnert zu werden. Ich darf vielleicht nur kurz beten. Herr, ja, manchmal, wenn man sich so Geschichten liest, denkt man uns komisch, wie die Sachen ablaufen und eigenartig, wie manche Abläufe passieren. Aber Herr, wenn wir schauen und wenn wir auch die Beziehung zu dir suchen, bist du ein gnädiger und auch helfender Gott, auch in der Situation der Bedrängnis, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du eine Liebe hast zu den Menschen. Und wir wollen dich bitten, dass du immer wieder in unser Herz hineinlegst, dass wir dir auch mit Respekt begegnen, dass wir dir gleichzeitig mit Freude, aber auch mit einer Demut begegnen, die dir entspricht, Herr. Und Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du dich sichtbar gemacht hast, dass du zu uns gekommen bist, um das auch begreifbar und erlebbar zu machen, was der Vater im Himmel eigentlich mit uns vorhat. Amen.